BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Edith Schuhwalter am Mikrofon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Das haben Sie bestimmt auch schon gehört. Die Tomate ist das Lieblingsgemüse der Deutschen. 27 Kilogramm ist der Durchschnittsdeutsche im Jahr. Und meistens sind ja diese Tomaten rund und rot und werden im Supermarkt gekauft. Im Garten von meinem heutigen Gast, der Andrea Elini aus Mittelfranken, da wachsen natürlich beileibe nicht nur rote, sondern und runde, sondern auch weiße, gelbe, rosafarbene, längliche, tropfenförmige, ganz dunkel-lilafarbene und manche haben sogar Stacheln. Mehr als 500 verschiedene Sorten baut sie jedes Jahr an und gleich reden wir drüber, warum 2026 auch für sie kein einfaches Tomatenjahr war. Fast jeder, der einen Garten hat, hat natürlich auch ein paar Tomaten drin. Und sogar wer keinen Garten hat, der hat oft wenigstens auf dem Balkon ein paar Pflanzen im Topf. Aber wenn wir Tomatenfreunde eins gelernt haben in diesem Jahr, dann ist, dass sogar für Tomaten ein zu viel an Sonne und Wärme gibt. Und warum sind dann Italien und Spanien trotzdem die wichtigsten Tomatenanbauländer in Europa? Dieses Rätsel werden wir gleich lösen, aber jetzt sage ich erst einmal herzlich willkommen, Andrea Elini aus Wassermungenau in Mittelfranken. Ich freue mich wirklich, dass Sie sich Zeit nehmen für uns.
Guten Morgen, ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Ich fühle mich schon ganz wohl.
Das ist recht. Jetzt ist ja die Tomatenernte auf dem absoluten Höhepunkt momentan. Wenn Sie jetzt nicht gerade bei BR Heimat sind, wie viele Stunden verbringen Sie dann am Tag mit Ihren Tomaten gerade?
Tatsächlich 10 Stunden.
Oh, das sind lange Arbeitstage.
Ja, lange Arbeitstage, vor allen Dingen im Stehen.
Mhm. Weil Sie gerade ernten oder?
Das Ernten, ja, das ist teilweise noch mit Bücken, also das ist noch Bewegung, aber ansonsten stehe ich an meiner Saatgutentnahmestation und das ist halt alles im Stehen. Da habe ich einen Bewegungsradius von, naja, vielleicht 1,5 Quadratmeter.
Mhm. Ganz im Gegensatz zu den anderen Zeiten, wo Sie so viel bestimmt mit der Gießkanne auch unterwegs waren, oder im Sommer?
Wenig, weil der Hauptteil meiner Tomaten wird nicht gegossen, überhaupt nicht, also 440 Stöcke gar nicht. Die 120 Stöcke, die im Garten stehen, werden je nach Bedarf gegossen, weil da stehe ich auf einem reinen Sandboden, Sand und Sandstein. Aber da gieße ich circa einmal die Woche die Töpfe und Kuften zweimal.
Die Töpfe nur einmal die Woche, wie heißen das? Die sind, müssen dann riesige Töpfe sein.
Das sind große Töpfe. Wie gesagt, ich schaue mir die Pflanze an, denn die spricht tatsächlich mit mir.
Mhm.
Ich muss nur zuhören.
Und sie spricht, indem sie die Blätter hängen lässt?
Nein, Blätter lassen sie tagsüber immer hängen, weil es eine Schutzfunktion ist.
Damit nicht so viel Sonne drauf scheint?
Die Blätter haben Spaltöffnungen und darüber würde sie Wasser verdunsten. Und dadurch, dass sie die Spaltöffnungen schließt, drehen sich die Blätter ein. Und abends im Schatten steht die Pflanze wieder auf, öffnet die Blätter. Und dann geht es schon los, dass die Leute trotzdem gießen, obwohl sie es nicht braucht. Und dann sage ich immer, ich bin immer sehr direkt mit meiner Ansage, wenn dein Mann mit 5 Seidle Bier am Sofa hängt und rumschlappt, schützt ihn auch nicht nochmal 3 Nei. Hätte er vielleicht gerne, ist aber nicht produktiv. Und genauso ist es bei den Tomaten. Wenn sie abends im Schatten immer noch schlappt, dann gießen und am besten früh, Vormittag bis um 11 Uhr, weil ich gehe auch nicht mit nassen Strümpfen ins Bett.
Ja, jemand hat mal gesagt, also die Tomate mag ja nicht mit nassen Füßen rumstehen über Nacht. Aber in der Früh hat natürlich gar nicht jeder die Möglichkeit, dass er gibt Menschen, die sehr früh anfangen müssen zu arbeiten.
Dann ist es einfach so, dann müssen wir eben Nachmittag gießen, mit dem Erfolg, dass manche Früchte manchmal aufplatzen.
Ah, das hat damit zu tun, mit Spätgießen, dass die
Früchte aufplatzen. Und angeblich unregelmäßiges Gießen.
Aber nachdem das habe ich auch gehört, genau, dass wenn es erst sehr trocken ist und dann gießt man sehr viel, was man ja eigentlich soll, nicht ständig bissel, sondern richtig viel auf einmal, dass dann aufplatzt.
Da ich aber in meiner Anlage überhaupt nicht gieße,
ja, merke ich es. Das müssen Sie vielleicht erklären, wie das funktioniert, weil das geht natürlich nicht bei jeder Anlage, dass man sagt, ach, ich gieße einfach nicht, dann kommen die schon alleine zurecht. Ja. Das ist natürlich standortbedingt bei Ihnen.
Das ist richtig, das ist ein Ackerboden. Und nebendran ist ein kleiner Bach. Das heißt, ich habe noch circa 1 Meter Oberflächenwasser.
Nach einem Meter Tiefe.
Die Wurzeln müssen darunter und das tun sie auch, weil eine Tomate macht 1,80 Meter tiefe Wurzeln, 800 Meter Wurzelwerk.
Kann sie, macht nicht Kann jede, sie, aber könnte
aber
sie
Aber nicht, wenn sie jeden Tag kommen und Wasser hinschütten. Und ob Sie es glauben oder nicht, die Tomaten, die hier unten im Feld stehen, sind von der Optik und von dem Behang besser als oben im Garten, wo ich gießen muss. Die schauen top aus da unten, die haben kaum Risse, irgendetwas, obwohl die wirklich jetzt nur alle 3 Wochen haben wir 10 Liter Regen gehabt, aber wir haben Gott sei Dank nie ein Unwetter gehabt bisher, toi, toi, toi.
Ja, das ist natürlich das A und O, dass es nicht hagelt vor allem, das ist ja immer der Horror von allen Gartenbesitzern.
Richtig. Ja.
Oder ganz starke Stürme, was alles abreißt.
Wind haben wir da unten sehr viel, mit dem Erfolg, dass meine Stöcke umfallen. Weil der Wind so richtig die schön mitnimmt und die Bambusstecken halten das einfach jetzt auch nicht mehr aus, aber das ist kein Problem, die werden wieder aufkommen, die brechen nicht ab, die Pflanzen, die werden wieder aufgestellt, die Stecken und im Verbund, so wie man früher die Heumandel aufgestellt hat,
ja, genau.
So werden immer so 3-4 Stecke dann zusammengebunden und jetzt stehen halt meine Tomatenheumandeln da unten.
Und Sie haben schon vorab gesagt, also auch für Sie war es kein einfaches Tomatenjahr, was waren denn für Sie die Schwierigkeiten?
Die Schwierigkeiten sind, dass man wissen muss, dass ab 32 Grad keine Befruchtung mehr stattfindet.
Das haben wir drum, ganz oft gehabt.
Drum auch die Gewächshausbesitzer heuer bestimmt nicht glücklich waren, wenn sie nicht beschatten und Lüfter reinstellen. Wenn ich keine Windbewegung habe und 32 Grad drüber, habe ich keine Befruchtung mehr. Dann fallen mir die Blüten ab und ich habe ganze Etagen, wo nichts dran hängt.
Und womit hängt es zusammen, dass die
Befruchtung dann nicht stattfindet? Weil die Pollen verkleben. Die Pollen werden wie Honig. Und damit kann die Pflanze nichts mehr anfangen. Die Blüte ist kaputt, sie schmeißt sie ab. Also müsste ich tatsächlich früh runtergehen, vor 32 Grad, sehr bald früh, und die Dinger schütteln. Mhm. Es gibt welche, die nehmen die elektrische Zahnbürste, es nehmen welche die Stimmgabel oder sie schütteln einfach an der Pflanze. Aber bei 550 Stöcke gehe ich nirgends schütteln.
Aber der Ertrag ist ja trotzdem sehr gut geworden bei Ihnen, haben Sie gesagt?
Ich habe definitiv, seitdem ich das mache, und das mache ich jetzt so 30 Jahre, noch nie so einen Ertrag gehabt wie heuer.
Obwohl Sie nicht geschüttelt haben. Wie hat es dann funktioniert, wenn es so heiß war?
Unten haben wir den Wind.
Aha.
Oben im Garten habe ich auch den Wind. Und die 4 Stöcke, die im Gewächshaus hängen, stehen,
ja,
haben keinen Ertrag.
Ah, tatsächlich?
Ist tatsächlich. So.
Also ich bin heuer mal mit dem Radl gefahren und schaue natürlich immer in die Gärten, wie schaut es denn da aus? Und da bin ich an einem Garten vorbeigekommen. Man hat ja oft bei uns die Tomaten im Gewächshaus, weil wir ja eigentlich vor dem Regen die meiste Angst haben, dass wir die Krautfäule kriegen und dann wird alles kaputt. Und da haben wir echt gedacht, wie machen die Menschen das, wenn in so einem Foliengewächshaus Tomaten stehen, jetzt ganz abgesehen davon, dass sie ja nicht befruchtet werden, aber da wird ja eine Hitze entstehen, wenn da die Sonne drauf scheint. Wie geht das überhaupt?
Ich habe ja noch eine dritte Anbauanlage, das ist in unserer Gärtnerei. Und da steht tatsächlich ein überdimensionales Gebläse.
Ach.
Und der sorgt für Luftverwirbelung. Und außerdem gießen wir auch von oben. Das ist auch wieder Bewegung, weil die Blüte ist ja geschlossen.
Ja.
Und selbst wenn der Regentropfen drauf fällt, hat sie in dem Moment Befruchtung.
Ja.
Aber allein durch dieses Gebläse halten wir die Temperatur schon ordentlich runter. Und durch diese Berieselung, durch diesen ganzen feinen Sprühstaub, Wassernebel,
ja, ja.
Geht die Temperatur gut zu ertragen.
Ja, das ist ja dann Verdunstungskälte und
genau.
Dann wird es weniger. Aber normalerweise sagt man immer, gerade bei den Tomaten soll man darauf achten, dass die Blätter nicht nass werden.
Da frage ich mich immer, wo kommen denn die Tomaten her? Mein Lieblingssatz aus den Hochtälern der Anden und den Küstengebieten der Anden, da steht niemand mit einem Regenschirm, niemand mit einem Düngerstäbchen und auch keiner mit einem Gießkanne oder mit einem Spiralstab. Die Dinge lagen am Boden, die sind einfach vor sich hingewachsen. Wenn sie nass waren, waren sie nass und sie sind auch wieder abgetrocknet. Und wenn es nicht 3 Wochen durchregnet, passiert gar nichts. Bei den Temperaturen haben wir keine Braunfäule. Die ist bei 15 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit.
Was wir ja oft haben und vorher weiß man es ja immer nie, was es für ein Sommer wird.
Ja. Ein Regendach ist ein Luxus. Das ist einfach toll. Aber ein komplettes Gewächshaus ist überflüssig.
Also, ja, werden wir uns jetzt einfach so versuchen zu merken. Jetzt ist ja doch so, dass man, also ich muss ganz ehrlich zugeben, bis dieses Jahr, wenn man gedacht hat, halt Spanien, Italien, die haben halt die richtigen Temperaturen. Und wenn es jetzt so heiß und sonnig ist, das wird ein super Tomatenjahr. Also ich habe dazugelernt, es war für mich jedenfalls kein super Tomatenjahr. Aber trotzdem frage ich mich jetzt, warum sind Spanien und Italien die Hauptanbaugebiete geworden für Tomaten in Europa? Wo die ja, gerade Spanien, die haben ja noch höhere Temperaturen und es ist noch trockener als bei uns.
Das ist richtig. In Spanien ist es einfach eine Industrie. Und diese Anbaugebiete sind immer in Küstennähe.
Aha.
Und der Wind, den wir nicht spüren, kühlt die Temperaturen runter für die Tomaten. Mhm. Ich denke, dass die heuer in ihren, gerade in Spanien bei Almería, das ist ja ein Anbaugebiet.
Und die haben auch alles unter Plastik.
Ja, ein Anbaugebiet doppelt so groß wie Nürnberg. Und unter katastrophalsten Bedingungen, aber das ist, da könnte man eine Sendung alleine machen.
Thema. Mhm.
Aber in Italien zum Beispiel, das sind meistens in Küstenregionen, wo die Tomaten angebaut werden und da kühlt der Wind sie runter. In den Gebirgen oder in den Bergregionen ist es nicht so heiß, da wachsen die Tomaten ganz fantastisch. Mhm. Wir haben kein Meer, wir haben keine Luftfeuchtigkeit, die die Tomaten runterkühlen kann. Wir haben nur hohe Temperaturen und da haben wir eben einen Wachstumsstopp, sprich keine Befruchtung und keine Ausbildung vom Lycopin, weil über 30 Grad hat es einfach keinen Bock.
Lycopin ist der rote Farbstoff.
Der rote Farbstoff,
wo die Tomaten
genau,
die Farbe
hat keine
haben.
Lust,
dann
kann nicht produzieren, reifen die nicht. Die reifen dann praktisch in der Nacht, wenn es wieder runtergeht, aber eben sehr langsam. Darum haben wir heuer sehr viele gelbe, weiße, grüne Tomaten, grüne Reifetomaten, die jetzt schon eher reif sind als die roten.
Aha, also Sie haben ja welche mitgebracht. Es ist schade, dass Sie es am Radio nicht sehen können. Aber der ganze Tisch ist voller Tomaten in verschiedensten Formen und Farben. Und da reden wir natürlich dann später nochmal ausführlicher drüber, was da die Unterschiede sind und was das alles ist. Aber über dieses Reifen und Nicht-Reifen würde ich gerne nochmal reden, weil jetzt haben wir Ende August, ist schon absehbar, dass man dahin steuern, wo wir zu wenig Sonne dann haben, dass es reift. Und das würde mich interessieren, was Sie machen, wenn Sie es nochmal nachreifen wollen, Ihre Tomaten. Habe die Ehre, heute mit der Tomatenexpertin Andrea Illini aus Wassermung, genau, steht auf dem Ortsschild, aber man sagt Wassermummele, habe ich gerade gehört. Das klingt ja nett.
Ja.
Sind das die Wassermungenauer daheim, oder?
Ja, Wassermungenau, das ist ja, da bricht mir sehr was ab. Wassermummel, da geht einfach leichter.
Und das klingt ja richtig nett. Das ist im Landkreis Roth, für die, die noch nie da waren. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, sie bauen jedes Jahr 500 verschiedene Sorten an. Passiert es bei Ihnen auch, dass am Ende noch grüne dran sind, die halt nicht ausgereift sind?
Das ist ganz natürlich so, weil die Tomate permanent produziert und dann hängen natürlich Grüne noch dran. Leider findet man jetzt in diesen sogenannten sozialen Medien ganz viele tolle Tipps, was man tun soll.
Ja, wenn man die nachreift. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Tipps, ist mir schon aufgefallen.
Ja, ja, nein, was noch schlimmer ist, ist, was man jetzt schon wieder diesen Pflanzen antut. Wir haben jetzt Ende, oder noch nicht einmal Ende August, wir haben noch einen ganzen Monat Zeit. Wir haben noch 4 Wochen, 5 Wochen mindestens.
Und also jetzt, vor dem ersten Frost ist praktisch
ja,
der...
Wenn wir einen schönen Oktober haben, sogar noch länger.
Ja, wenn man es nur wüsste.
Wenn man es nur wüsste. Aber warum muss ich jetzt meine Pflanzen oben köpfen? Warum macht man das?
Liest man, weil sonst die unteren nicht ausreifen.
Aha. Frau Schowalder, wenn Ihre Haare zu lang werden...
Wie sie bereits sind, ja.
Ja. Schneidet Ihr Friseur den Kopf ab oder nur die Haare?
Bisher hat er Gott sei Dank den Kopf dran gelassen.
Gut. Wenn die Leute meinen, dass ihre Tomaten nicht mehr reif werden, dann bitte schneidet nur die Blütenrispen ab oben. Und lasst den Tomaten das Blattgrün.
Was ja die Powerstation ist.
Das Blattgrün ist der Magen der Tomate, das Wichtigste überhaupt. Denn ohne Blattgrün reifen die Tomaten wohl, aber sie haben kein Aroma mehr. In dem Blatt findet der Stoffwechsel statt, die Photosynthese. Lasst ihnen das Blattgrün oben. Das untere ist mit der Zeit ausgelutscht. Das ist fertig mit der Welt.
Ja, das wird auch schon gelb jetzt stellenweise.
Ja, lasst oben das, schneidet meinetwegen die Blütenrispen raus, aber lasst die Tomaten einfach in Ruhe.
Und wenn es dann wirklich so weit ist, dass man sagt, oh, jetzt glaube ich, muss ich es retten, sonst macht es der Frost kaputt.
Dann nehme ich die Früchte, die die Größe erreicht haben, ab Ich habe schon alles ausprobiert. Ich habe es in Heizkeller gelegt. Ich habe es auf dem Dachboden gelegt. Da habe ich es dann an Ostern wieder gefunden. War nicht mehr ganz so toll. Mittlerweile lege ich sie auf ein schönes Tablett, auf die Südseite in meinem Wohnzimmer, aufs Fensterbrett. Ohne Abdeckung, ohne alles, ohne Apfel, ohne Banane.
Das sollte man vielleicht auch kurz erklären.
Beim wegen Apfel, den Reifegasen. Wegen dem Ethylen,
was der ausströmt.
Nein, die reifen von selber nach. Und ich kann vor allen Dingen beobachten, ob sie irgendeinen Dullacken, also eine Schadstelle haben. Mhm. Und kann die dann entfernen. Und da reifen die mir aus, solange bis ich sie gegessen habe.
Mhm. Aber wie lange haben Sie da Tomaten?
Es kommt drauf. Ich habe also am Ende der Saison nicht mehr viel Lust, noch irgendwas mit Tomaten zu machen, weil dann geht ja der Bürokram los mit alles in Computer eingeben, was ich jetzt schriftlich aufschreibe, weil ich ja meine Tomaten alle beschreibe noch.
Ja.
Und da habe ich nicht mehr viel Lust zum Ernten dann. Aber ansonsten hatte ich schon Ende Januar noch Tomaten.
Ende Januar, aber ganz ehrlich, schmecken die noch Tomaten?
Die kleinen, oder? Die Cocktail, ja. Die großen, die kriegen kein gutes Aroma. Aber zum Verkochen gehen sie gut.
Aber je kleiner, desto aromatischer, kann man das
richtig
so sagen als Grundregel?
Ja. Mhm.
Ist ja auch gut zu wissen, weil manchmal hat man ja gar nicht so viel Platz, sondern muss man sich entscheiden, was holt man rein.
Ja.
Nicht die großen reinholen, sondern
die großen reifen schwer.
Mhm. Kann man das erklären irgendwie, warum die...
Ich denke einfach, dass der Reifeprozess, der in der Tomate drin steckt, in den Kleinen einfach aktiver ist als in den Großen. Mhm. Da muss natürlich auch mehr gearbeitet werden.
Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen in die Grundlagen gehen mit Ihnen. Also ich habe es ja schon gesagt, Sie bauen jedes Jahr 500 verschiedene Sorten an. Sie haben ein Saatgutarchiv mit 5000 Sorten. Aber keine einzige von diesen Sorten ist eine, die man im Supermarkt kaufen könnte, weil die für den Erwerbsanbau allesamt uninteressant sein. Was ist bei Ihren Tomaten anders als bei denen, die im Erwerbsanbau genutzt werden?
Also es gibt tatsächlich mittlerweile auch auf den Wochenmärkten schon eine große Auswahl an bunten Tomaten.
Darum habe ich gesagt Supermarkt.
Supermarkt. Im Supermarkt haben wir hauptsächlich rote tatsächlich. Der Unterschied zwischen meinen und den Supermarkt- oder Industrietomaten ist, ich bin froh, dass ich die 47 Sorten, die ich da hier mitgebracht habe. Schade, dass der Hörer nichts sieht.
Ja, sehr schade.
Aber es ist eine Blindverkostung. Das Wort hat eine neue Bedeutung. Die sind kaum transportfähig. Mhm. Also in einen Lastwagen, ich habe sie hier in Handtücher gepackt gehabt, in einen Lastwagen über mehrere tausend Kilometer, dann habe ich Tomatenmatsche. Und das ist der hauptsächliche Grund. Sie sind eigentlich nur transportfähig im engeren Umkreis, regional. Und das ist auch der Grund, warum wir Saatguterhalter keine Gefahr für die Industrie sind. Wir sind keine Konkurrenz.
Ja,
wir sind einfach das, was schon immer früher da war, ein Tausch von einem Garten zum anderen.
Jetzt muss ich eins erzählen. Ich habe mal beobachtet im Supermarkt, wie eine Verkäuferin von einer Tomatenkiste die Tomaten in eine andere. Also sie hat es eben nicht umgelegt, sondern sie hat es reingeschüttet, als wären es Kartoffeln.
Mhm.
Das haben diese Tomaten ausgehalten.
Richtig.
Wenn ich das mit meinen Tomaten machen würde, dann hätte ich, wie Sie sagen, nur noch Matsch. Und das ist, natürlich darf man auch nicht vergessen, die Tomaten, bis die beim Endverbraucher ankommen, gehen die ja durch x Stationen von Menschen, die mit Tomaten wenig zu tun haben und die keinen großen Unterschied kennen zwischen Kartoffeln und Tomaten. Und es würde gar nichts bringen, so ganz auf den Geschmack zum Beispiel sich zu konzentrieren in der Zucht, weil die würden trotzdem den Verbraucher leider nicht erreichen. Das ist jetzt bei den Sorten anders.
Es ist tatsächlich so, dass diese Gewerbsanbauer, wir haben ja bei uns im Knoblauchsland, selbst bei uns 7 Kilometer weiter, ist eine große Firma, ein großes Gewächshaus mit 210.000 Pflanzen.
Oh, wow.
Und ich bin sehr dankbar dafür, dass die da sind. Die haben 6 verschiedene Sorten. Ich war schon drin, ich war begeistert, total. Die Pflanzen werden 14 Meter hoch. Das Gewächshaus ist 6 Meter hoch, die werden abgelassen. Die Pflanze muss 65 Kilo, sagen wir mal, liefern.
Eine einzige Pflanze.
Die müssen immer irre. Zum gleichen Zeitpunkt reif werden. Die müssen transportfähig sein. Mhm. Sie werden so geschnitten, dass immer 5 oder 6 mittelgroße in den Karton reinpassen. Und sie müssen transportfähig sein. Vom Geschmack hat keiner gesprochen. Es ist ja auch das vierte Element vom Wasser. Und die Cocktailtomaten und Datteltomaten sind wirklich gut. Also muss ich sagen, war ich begeistert. Mhm. Und da sind auch gelbe dabei.
Die sind
dabei.
Auch besser geworden, die sind, ist mir sehr aufgefallen.
Ja, ja. Kann man gar nichts sagen.
Also und bevor die eigenen reif sind, ist mal, ja. Es gibt Menschen, die grundsätzlich dann erst essen, wenn die eigenen reif sind. Ja. Ich gehöre nicht dazu. Und also mein Eindruck ist, dass gerade die kleinen sind wirklich, ja, aus dem Supermarkt besser geworden.
Und die, wenn, mhm, man ein bisschen drauf schaut, es gibt deutsche Tomaten ab Ende Februar. Die ernten von Ende Februar bis Oktober, dann müssen die Häuser abbauen, desinfizieren, neu wieder aufbauen. Diese ganzen Pflanzen, die kommen nicht von uns, sie kommen aus Holland, weil wir haben die Industrie dazu nicht. Und die werden dann zweitriebig hochgezogen und ab Ende Februar gibt es wieder die ersten Tomaten. Und wenn man tatsächlich unbedingt im Winter kaufen muss, bitte kauft nicht aus Spanien. Spanien wird komplett tot gemacht. Ich liebe Spanien als Land sehr, aber was dort unten mit dem Land gemacht wird, mit Erdbeerfeldern, wo dann das Wasser von Naturschutzparks abgegraben wird und die Naturschutzparks kaputt gehen, das ist einfach nicht in Ordnung, nur damit unser Wohlbefinden, mhm, besser dasteht. Ich muss mich doch so zurückhalten jetzt hier, weil es ist einfach nur schrecklich.
Ja, ist auch nicht unser Thema heute, muss, ja, man sagen, das wäre wirklich ein eigenes Thema. Zurück zu unseren Tomaten, also, die wir selber anbauen können. Da gibt es noch einen grundsätzlichen Unterschied zu denen im Erwerbsanbau. Das sind alles samenechte Sorten bei Ihnen. Das sind die im Erwerbsanbau in der Regel nicht, oder?
Nein, der Herr Gewächshausbesitzer braucht eine Ertragssicherheit. Der muss wissen, dass eben diese 65 Kilo dranhängen. Und wenn ich halt nur ein Ochsenherz orangene Mango habe, wo ich, wenn ich sie eintriebig ziehe, nur 10 Stück dranhängen, ist der nach dem zweiten Jahr pleite. Mhm. Wenn ich meine Ochsenherz im Hochbeet anbaue, als Buschtomate, hängen 40 dran. Mhm. Aber auch das hilft ihm nichts. Er braucht Ertragssicherheit und er muss wissen, er hat eine Turbo Powerpflanze, einen Hochleistungssportler, der allerdings auch Futter braucht, mhm, und der Wasser braucht. Und das brauchen meine nicht. Meine haben alle ein genetisches Gedächtnis, das zurückgeht auf Christoph Kolumbus, sprich auf die Mayas und Inkas. Und sie wissen, ich hatte einen mageren Boden, einen vulkanischen Boden, mineralisch, mit ein bisschen Humus obendrauf. Und das war es dann auch schon.
Wie machen Sie es mit dem Düngen? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Also mit diesen, also samenechten, relativ ursprünglichen, sind ja auch gezüchtet, so ist es ja nicht, ja, aber relativ ursprünglicheren Sorten. Wie viel düngen Sie bei Ihren Tomaten?
Im Winter laufen meine Hühner in der ganzen Anlage. Mhm. Also ich habe nicht mehrere tausend, ich habe nur 20 Hühner, oben 10, unten 10. Die bearbeiten mir dann das Feld, sprich die zerlegen mir die alten Pflanzen. Die düngen das dementsprechend. Und
ach, die lassen sie liegen?
Die Pflanzen bleiben liegen, der Boden muss da damit klar.
Also die kompostieren praktisch?
Ja, der, mhm, Boden muss damit klarkommen.
Und da haben sie noch nie Krankheitsprobleme?
Nein, das ist, die meisten Krankheitsträger sind nur auf lebendem organischem Material. Mhm. Und im Frühjahr fräst mir dann der Nachbar den Boden auf 10 cm, nicht tiefer, weil ich die Bodenstruktur nicht so sehr verändern will. Und dann wird wieder ein Bändchengewebe ausgelegt. Also das ist so eine professionelle Gärtner-Vlies mit, mhm, Löcher alle
Unkraut
einen Meter.
Praktisch, genau, unterdrückt.
Unkraut, mhm, unterdrückt, den Boden wärmt und die Feuchtigkeit im Boden zurückhält.
Ja, das ist natürlich, verstehe.
Genau, und das ist der einzige Dünger.
Näher, wie das funktioniert.
Und es kommt in jedes Pflanzloch eine große Handvoll Schafwolle. Mhm. Man kann auch eine Handvoll Brennnesselblätter nehmen, aber bei heuer sind es ja ein bisschen mehr als 500. Gibt mir auch die Brennnessel aus.
Und die Schafwolle ist die beste.
Die Schafwolle und jeder Schäfer ist Ihnen sehr, sehr dankbar, wenn Sie ihm ein paar Euro für einen Sack Schafwolle geben, ja, weil die Schäfer bekommen nichts mehr dafür. Die müssen es wegschmeißen.
Wenn das gut genutzt wird, ja.
Aber dafür, mhm, gehen die Leute dann lieber und kaufen Schafwollpellets. Also ein verarbeitetes Produkt, wo wirklich wieder eine Firma dahinter steht, die Geld verdient und der Schäfer nichts hat. Mhm.
Aber es kennt auch nicht jeder einen Schafhalter. Also das ist halt das Praktischere mit den Pellets. Aber ich mache es wie Sie. Ich kenne einen Schafhalter, ich habe das Glück. Und dann kriege ich und sage, ich möchte aber die dreckigste. Und da ist natürlich dann schon der tierische Dünger mit dran.
Genau.
Und das ist der Schnelldünger. Und die Schafwolle selber ist aber auch Langzeitdünger.
Es hat drei Sachen. Erstens ist es ein Stickstoffstarter. Es ist ein Wasserreservoir an der Pflanze und im Freilandanbau natürlich noch ein Verbissschutz gegen Wühlmäuse, weil die beißen da ungern rein.
Ach so, ja. Okay.
Aha. Ich tue es aber trotzdem auch in die Eimer und die Kuften. Und wenn ich noch viel übrig habe, dann decke ich auch oben diese Eimer mit einer dicken Schicht. Also nicht nur Fitzel, sondern wirklich eine 5 cm Schicht Schafwolle obendrauf ab. Gegen die Verdunstung, weil Gras ist heuer verhältnismäßig wenig gewachsen, ja, erstaunlicherweise.
Rasenmäher haben wir nicht aufgebracht.
Richtig. Und die Schafwolle ist dann obendrauf auch wieder eine Verdunstungssperre.
Plus die Schafwolle kann ja wahnsinnig viel Wasser aufnehmen. Ja. Ich habe mal gelesen, irgendwie 30-faches
ihres Gewichts.
Nein, 30-faches ihres Gewichts. Ja.
Ich bin wir rechnen es nicht.
Nein. Aber jedenfalls viel, ja. Ohne dass es sich überhaupt feucht anfühlt. Und wenn es dann richtig tropfnass ist, dann kann es natürlich entsprechend auch nach unten abgeben. Und wir ratschen über die Tomaten heute Vormittag. Andrea Elini aus Mittelfranken ist mein Gast. Und Frau Elini, es ist ja bei die Äpfel, bei die Tomaten ist ja ein bisschen wie bei die Äpfel. Das, was so normal im Supermarkt zu kaufen gibt, das ist ja nur ein winziger Ausschnitt von dem, was an Sortenvielfalt gibt. Jetzt bei Frühäpfeln, da haben wir auch einen am Tisch liegen, ist auch wie bei den Tomaten, der ist halt nicht lagerfähig, der hält nicht, der ist nicht transportfähig. Gibt es sowas wie einen Frühapfel auch bei den Tomaten? Also eine Sorte, die extrem früh ist, aber vielleicht andere Nachteile hat, die man aber, wenn man es selber anbaut im Garten, einen ja nicht stören.
Ja, es gibt tatsächlich frühe Sorten, unter anderem die ist auch bekannt, ist die Martina oder die Harzfeuer. Der Nachteil ist, wenn man die Original-Harzfeuer hat, dann ist sie zum Beispiel kartoffelblättrig. Da haben manche Leute ein Problem. Aha. Die Urtomaten waren kartoffelblättrig. Und das hat man dann immer weiter weggezüchtet. Es gab auch die Harzfeuer in der Urform fast nicht mehr, aber wir haben sie wieder. Wir haben sie nach vielen Jahren wieder zurückgekreuzt. Und die hat immer oben einen Grünkragen. Das ist die Original-Harzfeuer. Der wird nie reif.
Aha, das will man eigentlich nicht.
Ja, gell? Aber das ist ein Sortenzeichen von ihr. Aha. Schaut aus wie Styropor, schmeckt wie Styropor, schneidet man weg. Die Martina ist praktisch das Gleiche in Rot, auch kartoffelblättrig, sehr früh.
Was ist denn sehr früh bei
Tomaten? Sehr früh ist die, kippt schon im Juli.
Im Juli, gut. Also dieses Jahr war der extrem. Meine erste reife Wildtomate habe ich Ende Juni gehabt.
Ja, Wildtomaten nehme ich da mal aus.
Habe ich mich nicht gefreut, weil das hat es dann an Wachstum nicht gehabt. Also die Pflanze, sondern da waren ein paar Früchte und dann sind die ersten schon reif geworden. Entschuldigung, wir wollten zurück zu den frühen Sorten.
Kein Problem. Es ist tatsächlich jedes Jahr eine andere Sorte zuerst reif. Heuer war es tatsächlich ein Ochsenherz.
Ach, das ist ungewöhnlich, ja,
das
oder?
Ist bei ungewöhnlich. Letztes Jahr, das weiß ich noch, war es eine kleine Flaschentomate, eine gelbe Tomate. Heuer sind es, ich müsste schwer überlegen, war es tatsächlich eine rote Buschtomate. Und zwar eine mittelgroße.
Und diese Martina, die eben, also den Sortennamen habe ich auch schon gehört gehabt, also ist bekannt dafür, dass sie früh reif wird und dann im Juli, also Mitte Juli oder?
Ja, Mitte Juli bis Ende Juli und dann sehr brav durchträgt das ganze Jahr über. Mhm. Ist auch eine deutsche Sorte. Wobei ich sagen muss, also dass unsere deutschen Sorten sind zwar ganz nett, aber sind nicht unbedingt Geschmackserlebnisse, auch wenn ich mich jetzt wieder mal vielleicht unbeliebt mache, das ist mir
Geschmack
egal.
Geschmack ist ja subjektiv, Ihnen
richtig,
schmecken sie halt nicht.
Wir werden es dann ja später noch testen. Das Problem ist, dass wir in Deutschland nicht besonders viele gute Züchter haben. Es gibt jemanden, der Reinhard Kraft zum Beispiel, der macht aber alles andere, nur keine roten Tomaten. Also der macht ganz irre gestreifte.
Das ist jetzt meine Stelle, wo ich fragen muss, was eigentlich die ursprüngliche Farbe von den Tomaten war.
Die man damals, nachdem der Christoph Kolumbus kam, ausgesät hat. Warum heißt denn die Tomate in Italien Pomodoro?
Weil, weiß ich nicht.
Weil es übersetzt hat, Goldapfel heißt.
Aha.
Also die ersten Tomaten waren gelb, weiß und grün, grünreif.
Also die ersten gezüchteten oder
die ersten
wilden?
Die man damals ausgesät hat von dem Saatgut, das er mitgebracht hat, waren diese Farben.
Ah, verstehe.
Und es gab schon rote wilde Tomaten. Aha. Es waren wilde Tomaten. Aha. Es gab schon, hat man nachher festgestellt, auch damals in Südamerika schon größere Tomaten und die kamen dann auch beim nächsten Mal mit und dann konnte man sehr schnell kreuzen. Also die Tomaten konnte man sehr gut vermehren. Und es kamen immer wieder neue Formen. Und schon hätten wir nicht diese Wahnsinnsvielfalt mittlerweile zwischen 20.000 und 30.000.
Ja, Wahnsinn. Mhm.
Und es wird im Moment ganz, ganz viel gezüchtet. Es gibt in Amerika unglaublich gute Züchter. Es kommt von da drüben tatsächlich auch was Gutes. Bradley Gates zum Beispiel mit der Wildschweinfarm, der hat, also habe ich auch hier welche dabei, der hat unglaubliche Tomaten. Es gibt eine Kanadierin, eine Russin, die in Kanada ist, die unglaublich toll züchtet. Amerika hat hervorragende Züchter.
Also Züchter heißt neue Sorten.
Neue Sorten.
Man denkt ja oft, ja, die Frau Ilin ist auch eine Tomatenzüchterin, aber Sie sind eine Sortenerhalterin.
Richtig, ich habe noch keine einzige Sorte gezüchtet, werde es auch nicht.
Haben Sie nicht vor? Ja.
Nein, habe ich nicht vor. Ich habe genug damit zu tun. Ich möchte diese Sorten erhalten, damit sie nicht verschwinden. Und drum dieser ganze Aufwand. Und diese große Menge von unserem Saatgutarchiv habe ich nämlich unserem Freund Philippe zu verdanken. Wir hatten ja 1600 Sorten 2024 und Philippe konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen und hat uns sein Saatgutarchiv überlassen, weil er gesagt hat, er schmeißt alles weg sonst.
Ja, das
und
ist
jetzt sind wir dann auf 5800 Sorten gekommen und die möchte ich erhalten.
Genau, und das ist eine Riesenaufgabe. Und nochmal zum Stichwort Vielfalt, es also verschiedene Sorten, verschiedene Formen, verschiedene Farben, verschiedene Geschmäcker. Aber was mich jetzt wirklich vom Sockel gehauen hat, dass Sie gesagt haben, Sie haben sogar eine mit Stacheln daheim.
Ja, das ist die Lychee-Tomate, ist auch eine Solanum-Art, wurde in Mittel- und Südamerika vor allen Dingen an den Grundstücksgrenzen angebaut, weil das Ding sticht wirklich extrem. Also das hat Stacheln bis zu einem Zentimeter lang. Und man muss sich vorstellen, die Früchte schauen ein wenig aus wie kleine Esskastanien, wirklich klein. Es ist eine kleine Kirsche innen drin, knallrot. Und zum Aufmachen sollte man entweder ordentliche Handschuhe anziehen oder Gabel und Messer. Und die Früchte sind ungefähr 1,5 Zentimeter, je nachdem wie der Standort ist, schmecken klappersüß, sind hervorragend, haben blaue große Blüten, schauen ganz anders aus wie Tomaten, auch die Blätter anders. Aber man muss natürlich alles einmal ausprobieren.
Wahnsinn. Und die vermehren Sie auch weiter, damit die erhalten bleiben?
Ja, die vermehre ich auch. Ich habe jetzt auch dasselbe in Blau, der blaue Nachtschatten, aber der ist tödlich giftig.
Oh.
Ja, das muss man wissen. Also es gibt wie zum Beispiel der bittersüße Nachtschatten, Spilsenkraut, Alraune. Daher kommt ja das Wort Nachtschatten. Es kommt nicht, weil die Tomate im Schatten nachts nicht und so weiter, sondern damals waren gerade die Zeit der Hexen und Heiler. Und die Kirche und die Ärzte waren die andere Gruppe. Und nachdem die Blüten gesehen haben, wussten sie, es sind schon wieder solche Hexengewächse. Und wenn man von diesen Hexengewächsen zu viel getrunken hatte, hatte man danach einen Schaden. Nachtschatten. Damit hat sich das Wort entwickelt.
Jetzt, wenn wir diese Vielfalt nochmal anschauen, es gibt ja die Pomologen, also für die Apfelexperten. Also die kennen sehr viele verschiedene Sorten. Und da schauen Sie immer, das Kernhaus ist ganz wichtig, um die Sorte zu bestimmen. Wenn Sie jetzt eine Tomatensorte, also jetzt nicht im Detail, sondern ist er Fleischtomate, ist er Cocktailtomate, was schauen Sie da an, um zu erkennen, wo diese Tomate, die spezielle, hingehört?
Ganz wichtig ist bei den Fleischtomaten. Es wird ja in dem Supermarkt werden Ochsenherzen verkauft, die beutelförmig sind. Dann sage ich, das Herz ist oben dick und unten schmal. Und eine Fleischtomate, wenn ich aufschneide, die hat innen drin Kammern, richtige Kammern. Und zwar mehr als 4. Dann ist es eine Fleischtomate.
Also es hat, der Begriff Fleischtomate hat eigentlich mit der Größe der Tomate nicht in erster Linie zu tun.
Eigentlich nein, denn ich habe auch die Kleeblatt, die ist gerade mal 3 cm und wenn ich die durchschneide, hat die 8 Kammern. Für mich zählt die aber trotzdem zu den Cocktailtomaten von der Größe. Für mich, meine eigene Einschätzung.
Aber eigentlich von der
Gehörte sie zu den kleinen
das
Fleischtomaten.
Das macht sie zur Fleischtomate,
richtig,
dass sie die Kammern
haben. Wenn ich jetzt eine Ochsenherz durchschneide und sie hat Kammern innen drin, dann ist es eine herzförmige Fleischtomate. Hat sie aber nur am Rand Taschen, so Schlitze, dann ist es eine original Ochsenherztomate. Denn eine Ochsenherz ist vollfleischig, hat keine Kammern, nur Taschen. Und sie ist nicht beutelförmig. Eine Ochsenherz ist oben dick und unten spitz.
Also Ochsenherz sagen ja viele Menschen, habe im Garten, die schauen oft sehr unterschiedlich
richtig,
aus.
Richtig, mhm. Ja. Also bitte oben dick, unten spitz und innen keine Kammern, sondern Taschen. Mhm. Ansonsten ist es eine herzförmige Fleischtomate.
Und eine Cocktailtomate?
Cocktailtomate ist klein, kann oval sein, kann Spitzle dran haben. Es geht bei mir für die Größe bis 4 cm. Dann ist es schon eine große Cocktail. Alles, was drüber ist, ist dann mittelgroß.
Mittelgroße Tomaten.
Mittelgroß einfach. Hat ein verhältnismäßig kleines Spektrum bei mir, so von 4 bis 6 cm. Dann gehen die Fleischtomaten schon los. Aber das ist meine eigene Einstufung und auf meinen Listen stehen auch die Zentimeter, wie groß sie sind.
Mhm. Aber das mit den Kammern und mit den, das ist was, also ein objektives Kriterium, auf das sich alle
Cocktail haben normal nur 2 Kammern.
Mhm. 2 Kammern oder 8 Kammern, haben Sie gesagt, bei Fleischtomaten?
8 Kammern bei Fleisch, mittelgroße haben oft 4.
Mhm. Und die Farben, also das Lycopin ist ja der Hauptfarbstoff bei Tomaten, der rote Farbstoff, aber es gibt auch noch die Anthocyane, das kennen wir ja auch von der Herbstfärbung.
Mhm. Das sind die blauen Tomaten.
Mhm. Viele Ach, von Leute der Herbstfärbung, was redet ihr denn? Von den Brombeeren,
wollte ich sagen. Brombeeren, Schlehen, rote Beete, Auberginen, alles, was diesen blauen Touch hat. Gab es auch mal beim Apfel, da hat man so ein Herz draufgeklebt, dann war der Apfel unten drunter heller.
Ja, genau.
Denn das Anthocyan kann sich nur entwickeln, wenn Sonne drauf scheint. Und die schauen zwar dunkler aus wie die schwarzen Tomaten, aber eine Anthocyan-Tomate hat innen drin immer die Farbe, wie die Tomate auf der Rückseite ist.
Aha.
Rückseite bildet immer Farbe aus, weil da kommt die Sonne nicht hin. Mhm. Und schwarze Tomaten sind diese rotbraunen. Die Black Crim, der schwarze Russe, die schwarze Ella, keine Ahnung wie noch. Wenn man die durchschneidet, die sind auch innen drin dunkelbraun, also rotbraun.
Und jetzt kommt ja bei diesen Sorten die Schwierigkeit dazu. Die schauen ja oft von Anfang an so dunkel aus.
Mhm. Richtig.
Also normal ist man es halt gewohnt, man geht raus und wenn die Tomate rot ist, dann pflückt man sie. Und wenn man jetzt ein bisschen abenteuerlicher Sorten hat. Bei den gelben ist ja das gleiche Problem. Woran erkennt man bei anders gefärbten Tomaten als bei roten, dass sie reif sind?
Einfach mal ein bisschen hindrücken. Mhm. Wenn sie ein wenig nachgibt, ist sie fertig. Wenn man sie probiert und sie ist sauer, dann lasse ich sie einfach noch ein bisschen hängen.
Ja, aber dann ist sie schon weg.
Wenn ja nicht gut, so viele ich muss ja nicht sind. Den ganzen Strauch abernten. Es langt ja mal eine.
Ja, manche haben gar nicht so viele dran, dann ist jede wertvoll. Also die Beschaffenheit ist das Wichtigere. Da erkennt man es als die Farbe direkt, weil die ist tatsächlich von Anfang an gelb. Weiße Tomaten, habe ich auch schon gelesen.
Weiße Tomaten. Schneiden
die wirklich weiß?
Haben wir hier. Das ist ein ganz helles Gelb, obwohl es gibt noch hellere als die. Schade, dass Sie es nicht sehen können.
Am Radio, also
ein,
nee.
Ein ganz helles Gelb, das sind weiße Tomaten. Es gibt alle Farben außer Grau.
Mhm. Alle Farben außer Grau. Also grün und reif gibt es auch natürlich.
Ja, grün und reif haben wir hier. Da haben wir die Beetlejuice oder wir haben eine kleine grüne Flaschentomate. Da sieht man ganz
jetzt
einfach.
Ein bisschen einen gelben Stich dabei.
Genau,
gell?
Sie färbt sich langsam um auf so ein Lindgrün.
Mhm.
Es gibt auch welche, die bleiben dunkel. Das sind dann schon für Spezialisten, da muss man drücken.
Mhm.
Der Steaktest, sage ich dann
immer. Der Steaktest, ja genau. Daran erkennt man es dann. Also Frau Eline, die schlechte Nachricht ist, wir haben noch 6 Minuten bis zu den Nachrichten. Die gute Nachricht ist, nach 11 geht es nun mal weiter. Und dann möchte ich Sie natürlich auch ein bisschen aushorchen zu Ihren Lieblingsrezepten, was Sie alles machen mit
Warum machen Tomaten. Wir nicht auf Thomas Gottschalk und verlängern?
Ja, da kriegen wir ein Problem.
Okay.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Noch eine Stunde lang mit der Tomatenexpertin Andrea Ilini aus Mittelfranken. Sie ist eine leidenschaftliche Sortensammlerin und hat unglaubliche 5000 verschiedene Sorten daheim. In der ersten Stunde haben wir schon gehört, sie hat sogar Tomaten mit Stacheln, sowohl an der Pflanze als auch an der Frucht. Also es ist unglaublich. Eigentlich geht es ihr, wie gesagt, um die Samenvermehrung, aber natürlich isst sie ihre Tomaten auch. Und gleich verrät sie uns ihre Lieblingsrezepte. Ich bin die Edith Schowalter. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Habe die Ehre am Dienstagvormittag und da geht es heute um die Tomaten, weil ich glaube nicht, dass irgendwo in Bayern schon mal einen Gemüsegarten gesehen habe, wo gar keine Tomaten drin waren. Und auch auf den Balkonen sind natürlich Tomaten gut vertreten, auf den Terrassen. So ein paar Tomatenpflanzen hat ja jeder gern. Mein heutiger Gast, die Andrea Ilini, hat jedes Jahr 500 verschiedene Sorten. Und Frau Eline, jetzt, wenn es mal überschlagen, wie viele Tomaten Sie essen von den 27 Kilo Durchschnittsverbrauch vom Durchschnittsdeutschen, wo landen Sie da ungefähr?
Ja, ich schätze schon so bei 40 Kilo im Jahr über. Doch, da. Es gibt es zum Frühstück, es gibt es zum Abendessen. Mittagessen gibt es bei uns keins. Und ja, Tomaten und der Rest wird natürlich konserviert.
Jeden Tag in der Saison sowieso, also von Mitte Juli, wie wir vorher gehört haben, wenn die ersten reif werden, bis Ende September, manchmal in Oktober rein, wenn noch keine Fröste sind. Und dann kommen ja die Haltbargemachten, oder?
Dann kommen die Haltbargemachten, genau, und die Produkte, die wir daraus entstehen lassen.
Mhm. Sie haben ein bisschen was mitgebracht, also ich habe Sie bitten müssen leider, dass Sie die Dose zumachen von dem Tomatenkuchen, weil der so geduftet hat, da kann ich nicht moderieren, so viel Wasser läuft mir da im Mund zusammen. Also ist kein süßer Kuchen, muss man sagen.
Nein, ist kein süßer Kuchen. Der Tomatenkuchen, das ist vor allen Dingen auch unser, wie soll man sagen, unser Leckerli. Wenn wir Führungen haben, dann mache ich da immer ein, zwei Bleche voll. Das ist ein Blätterteig. Und man soll dann schon wirklich einen guten Blätterteig nehmen. Ich habe alle durchprobiert und ich bin einfach
bei einem bayerischen Hersteller
mit blau-gelber Aufschrift. Ich darf da keine Werbung machen, aber es ist der Beste, weil er einfach von der Konsistenz her einfach der Beste ist. Und der wir als Hausfrauen, wir wissen ja, wie schwierig es ist, einen Blätterteig aus dieser komischen Packung rauszubringen. Aufs Backblech legen, Backpapier. Und was dann das A und O ist, ist der Senf. Mittelscharfer Senf drauf. Dann auslegen mit so Käseaufschnitt. Dann werden die Tomaten in 3-4 mm Scheiben geschnitten, draufgelegt, immer den Rand ein bisschen freilassen, sonst rutscht das Zeug runter. Ich bin dann zu faul, Knoblauch zu schneiden. Ich mache Knoblauchöl. Beziehungsweise ich lasse machen, weil mein Mann muss ja auch was tun. Mhm. Der arme Kerl, der sieht mich ja den ganzen Tag nur an der Tomatenfront. Und dann ein bisschen Salz noch drauf und dann wird es gebacken bei 185 Grad, 30 Minuten. Und danach auf ein Gitter zum Abkühlen und danach kommt erst Oregano drauf, sonst verbrennt er.
Ja, genau.
Und dann abkühlen lassen und dann schneiden. Der wird nur kalt gegessen.
Also es schmeckt ganz hervorragend. Ja,
man kann ihn auch mit einem Pizzateig machen, aber ich finde, Blätterteig ist einfach genial.
Und es klingt jetzt so, als könnte man es relativ einfach nachmachen. Also da muss man jetzt keine ganz versierte Köchin oder ganz versierter Koch sein.
Also das kann jeder.
Und es schmeckt also natürlich mit Ihren Sorten besonders gut. Haben Sie da spezielle Sorten, die Sie dafür speziell nehmen? Oder,
nein, meistens sind es die, die ich gerade vorher ausgequetscht habe, weil ich die gebraucht habe für die Saatgutentnahme. Schaut dann nicht mehr so toll aus, aber nach dem Backen sowieso nicht. Aber im Magen schaut es noch schlimmer aus dann.
Aber auf der Zunge.
Ob die jetzt noch Kerne drin hat oder nicht, ist der Tomate völlig wurscht auf dem Blätterteig.
Also ich unterscheide zugegebenermaßen im Garten bloß nach Soßentomaten und Salattomaten. Und wenn jetzt eine Salattomate ein bisschen arg weich wird, dann kommt es auch in die Soße. Also bei mir, ich habe da keine Kategorien. Haben Sie bei Ihren Sorten Kategorien, wo Sie sagen, also das ist jetzt dafür besonders gut geeignet, das ist dafür besonders gut geeignet?
Ja, es gibt nur, die esse ich jetzt gleich. Oder die kommt in den Topf.
Und das ist vollkommen egal. Das ist meine dritte Kategorie. Manche kommt gar nicht in die Küche, weil die werden alle immer gleich vom Strauch
gegessen.
Das
ist richtig. Man muss eins bedenken, die aromatischsten sind tatsächlich die kleinen. Weil der Geschmacksträger ist die Schale und die Kerne.
Das ist wie bei den Erdbeeren, gell?
Ja, es ist so. Aber ich habe ja auch ganz viele Wildtomaten. Aber allein das Abgezupfe. Das überlasse ich, also ich sage das jetzt ganz ungern, aber das überlasse ich immer meine Männer.
Also da Sie haben ja mehrere zur Auswahl.
Ich habe mehrere zur Auswahl daheim. Genau.
Dein ist der Bruder, muss man vielleicht dazu sagen.
Ich schneide den Büschel ab, schmeiße den auf den Tisch und dann sitzt mein Mann und mein Bruder dort und zupfen das mit einer Inbrunst ab. Wahrscheinlich verfluchen sie mich heimlich ganz schrecklich. Ich kann die nicht abzupfen, da werde ich irre.
Ja, Sie sind so ein dynamischer Mensch, gell? Ja. Da muss viel schnell vorwärts gehen. Das kann ich gut verstehen. Und die großen, sagen wir mal, es gibt ja ganz riesige Tomaten, die wirklich so einen Pfund wiegen oder sowas,
haben wir auch schon gesehen. Ja. Diese großen Fleischtomaten oder die Ochsenherzentomaten, die sind natürlich schnell geerntet. Da hast du eine Tomate für einen kompletten Salat.
Die langt für die Familie.
Richtig, oder für die Soße. Aber intensiver, geschmacksintensiver sind die kleinen.
Mhm. Da hat man aber natürlich auch viel Schale bei den Kleinen.
Ja.
Das mögen ja manche Menschen wieder nicht so gern.
Wir haben heuer das Problem, dass viele Leute sagen, die Tomaten haben eine harte Schale. Aber auch das ist jetzt dem Wetter geschuldet. Auch Sorten, die normal keine harte Schale haben. Mhm. Man muss sich vorstellen, wenn es uns zu heiß wird, dann gehen wir rein.
Ja.
Die Tomate kann nicht rein, die steht da draußen in der Hitze. Und die einzige Aufgabe dieser Tomate ist, ihr Saatgut zu schützen.
Mhm.
Weil sie macht ihre Früchte nur, damit sie Saatgut für nächstes Jahr zum Überleben hat. Und schützen kann sie sie nur entweder mit dem Gelbkragen, Grünkragen, Gelbkragen, das ist diese harte Schicht obendrauf, oder mit einer dicken Haut. Damit kann sie die Temperatur innen drin etwas runterfahren, damit das Saatgut nicht kaputt geht.
Also in einem heißen Sommer ist die Tomatenschale dicker als in einem mäßig warmen.
Mhm.
Also Sie wissen so viele Details, es ist wirklich schon.
Ach, man muss es nicht wissen, man muss es nur gut rüberbringen.
In welcher Form essen Sie eigentlich Tomaten am häufigsten?
Ja, tatsächlich.
Jetzt ganzjährig betrachtet.
Also zum Frühstück essen wir sie roh, entweder als gleich einen Salat oder aufgeschnitten mit ein bisschen Basilikumblüten drauf und ein bisschen einen leichten weißen Balsamico. Aber ansonsten tatsächlich verarbeitet. Entweder als Schmortomaten, da gibt es ganz einfaches Rezept, kann ich auch gerne.
Ja, bitte.
Gerade diese Fleischtomaten eignen sich dazu hervorragend, in der Mitte halbieren. Sie können jetzt tatsächlich rohe Spaghetti unten in die Auflaufform reinlegen, so wie Mikado-Stäbchen, kreuz und quer.
Aha.
Viele Kräuter noch ganz unten drunter. Die Spaghetti drauf, halbieren, drauflegen. Die Tomaten halbiert draufsetzen mit der Öffnung nach oben.
Mit der Öffnung nach oben?
Nach oben, genau. Dann gut Brühe drüber. Ich brauche keine Brühe, ich habe die Tomatenessenz da dafür. Das erkläre ich dann, wie die geht. Also gut, die Tomaten bedecken, nein, nicht die Tomaten, sondern die Spaghetti bedecken mit dieser Tomatenessenz und einen Schluck Knoblauchöl.
Mhm. Wenn man keine Tomatenessenz hat, geht Brühe, wie Sie gesagt haben.
Brauche ich Brühe, genau. Aha. Ich muss die Tomaten,
die Spaghetti müssen ja irgendwie garen in der Flüssigkeit.
Genau.
Und dafür gibt es die
Und die Tomaten noch ein bisschen würzen. Mhm. Und dann im Backofen gute Dreiviertelstunde auch bei 160, 70 Grad.
Mhm.
Und dann einfach nur auf den Teller drauf.
Hat man Spaghetti mit Tomatensauce
Richtig.
In Sonderform?
Ja.
Und Zwiebeln kommen da keine rein?
Nein.
Aha.
Nein.
Aber Knoblauchöl haben Sie gesagt.
Richtig.
Aha. Und jetzt, wenn Sie uns noch verraten würden, bitte, wie Sie die Tomatenessenz, was ist überhaupt Tomatenessenz?
Ja, wenn Sie in ein Feinkostrestaurant gehen und Sie verlangen ein Gläschen Tomatenessenz, kostet 5, 6 Euro, das ist so ein Schnapsglas voll, dann haben Sie so eine weiße, die beschreiben es ja dann noch als Espuma oder sonst irgendwas oder weiße Tomatenessenz. Ja, es klingt alles toll. Ist eigentlich ein Abfallprodukt. Wenn Sie eine weiße Tomatenessenz haben, dann hacken Sie Ihre Tomaten klein, tun die in ein Sieb und lassen sie über Nacht abtropfen.
Mhm.
Dann haben Sie nur das Wasser aus der Tomate.
Ach, und das ist die Essenz?
Ist die weiße Tomatenessenz.
Aha.
Hat aber kein gutes Aroma, denn Tomaten entwickeln ihr Aroma beim Erhitzen. Ich würde das gerne dem Alexander Herrmann mal zeigen, weil er ist ein Fan von dieser abgetropften Suppe. Aber er reagiert ja nicht auf meine E-Mails. Wenn ich eine Tomate erhitze, entwickelt sie weitaus mehr Aroma, denn das Lycopin erhöht sich durchs Erhitzen.
Ja. Mhm.
Wenn ich jetzt meine Tomaten beim Saatgutentnehmen ausquetsche, schmeiße ich die in den Topf. Ein bisschen Basilikum mit rein, Rosmarin mit rein, Salz, Pfeffer und eine kleine Prise Zucker. Und dann koche ich die stundenlang mit wachsender Begeisterung. Und jetzt ist mir das Ding zu flüssig. Diese Sugo ist mir zu flüssig.
Mhm.
Also lassen die Leute den Topf offen und lassen es verkochen.
Ja, reduzieren, wie man
Richtig,
sagt.
Das mache ich nicht. Mit einem Schaumlöffel schöpfe ich mir die Tomaten in Schraubglas, die kochenden Tomaten, verschließe das Schraubglas und sterilisiere es noch mal kurz im Backofen.
Mhm.
Im Topf bleibt jetzt die Flüssigkeit zurück, die rötliche Flüssigkeit.
Kurz eingehakt, was kann man mit den Tomaten in dem Glas dann machen? Ganz normal für die Soße auch verwenden.
Sie können dann im Winter, wenn Sie es brauchen, im Pürierstab nahe halten und durch Sieb streichen, dann haben Sie es ganz fein. Oder Sie schütten es auf den Pizzaboten oder Sie machen Ihre Nudeln da damit.
Mhm. Also wie Tomaten.
Beide verarbeiten können Sie es später. Dafür habe ich jetzt einfach die Zeit nicht.
Jetzt zurück zur Essenz.
Also
die festen Teile sind jetzt heraus.
Die festen Teile sind heraus. Jetzt habe ich da diese rötliche, wässrige Brühe, die schütte ich durch ein ganz feines Sieb.
Mhm. Wo dann die Kerne zurückbleiben.
Genau, Samen, was da noch ist. Ja, genau. Und dann tropft es ab wie in so naturtrüber Apfelsaft.
Aha.
Es setzt sich immer noch ein bisschen unten Sediment ab. Aber jetzt habe ich eine reine Tomatenessenz, die 100% nach Tomaten schmeckt. Mhm. Und ich habe es vorher verdampfen lassen, weil ich den Deckel offen habe lassen. Und das mache ich eben nicht. Und diese fülle ich in Schraubglasflaschen, kochend. Und diese Flaschen halten ewig. Und wenn ich im Winter einen Gulasch aufgieße oder eine Suppe machen möchte, wenn ich mit Wasser aufgießen muss, Wasser schmeckt nach nichts.
Ja, genau.
Und ich will ja nicht überall einen Wein reinschütten.
Ne?
Und diese Essenz kann ich überall. Ich kann sie kalt trinken. Sie dürfen das dann gerne mal probieren. Ich habe sie Ihnen ja mitgebracht. Und mit dieser Essenz können Sie Gäste begrüßen als Aperitif?
Mhm.
Bitte nicht vorher sagen, Sie waren beim Urologen, weil es schaut dann so aus.
Frau Eline. Und dann gehen wir doch gleich weiter zu dem, ein drittes Glas haben Sie mitgebracht. Was ist jetzt da drin?
Es
riecht gut, kann ich sagen.
Da ist Tomatensalz drin, ein reines Abfallprodukt.
Ui, toll.
Was in dem Sieb hängen bleibt, sind ja noch Schalen und Kerne.
Mhm.
Und wenn ich jetzt auch Tomaten püriere, und durch Sieb streiche, bleiben die Schalen und die Kerne in dem Sieb.
Mhm.
Der Geschmacksträger wird normal weggeschmissen.
Ewig schon.
Genau, das lasse ich noch ganz gut abtropfen, so gut wie es geht. Dann schmiere ich das auf ein Backpapier, ganz dünn, grobes Salz drauf und ab in den Backofen bei 80 Grad und trocknen lassen, bröseltrocken.
Wie lang?
Kommt drauf an, wie es Ihr Backofen macht. Man kann es auch in Gasgrill machen, egal.
Aber
draußen im Freien
geht
es nicht, das fängt das Schimmeln an bei uns. Mhm. Wir können das nicht im Freien trocknen.
Aber geben Sie uns eine Vorstellung, eine Stunde, zwei,
eine Stunde,
fünf?
Anderthalb Stunden,
ja,
dann noch
so
einmal
lang.
Drehen, schauen, dass es wirklich trocken ist.
Mhm.
Dann in die Mühle, diesen Pürierstab.
Pürierstab einfach.
Da hat er unten so eine Mühle dran. Das ganz fein pürieren, zerstäuben, mahlen und dann habe ich mein Gewürzsalz. Wenn Sie da eine Dose kaufen im Laden, kostet die Dose 3,50 Euro, 4,50 Euro. Und Sie haben das ganze Zeug vorher weggeschmissen.
War ewig schon.
Ja, aber ins Glas bitte in einen kleinen Teebeutel mit ein wenig Salz rein, weil immer noch ein bisschen Restfeuchte drin ist, damit es nicht schimmelt.
Dann schimmelt es auf. Also Frau Eline, ich kann nur sagen, die nächste Zeit werden wir alle nur noch Tomaten essen. Heute Vormittag auf Bärheimer geht es seit 10 schon um die Tomaten. Andrea Eline aus Wassermungenau in Mittelfranken ist mein Gast. Und wir haben ja schon gehört, die allermeisten Sorten kann man gar nicht kaufen. Wenn man die essen will, dann muss man es wirklich selber anbauen. Die gute Nachricht ist, es langt eine einzige Frucht bei den samenfesten Sorten. Danach muss man vielleicht fragen. Und dann kann man die selber im nächsten Jahr aussäen, wenn man die Samen aus der Frucht gut rausbringt und gut über den Winter bringt. Jetzt, Frau Eline, wenn man da liest, das sind ja relativ komplizierte Prozesse, die da oft beschrieben werden. Was ist denn Ihrer Erfahrung nach die allereinfachste Methode, wie man aus einer Tomate die Samen rausholen und fürs nächste Jahr aufheben zum Wiederanbauen kriegen kann?
Die allereinfachste, und mit der habe ich auch begonnen, ist tatsächlich die Methode mit dem Zewa, mit dem Haushaltspapier.
Jawohl.
Genau.
Saugfähigen
Haushaltspapier.
Saugfähig ist wichtig.
Sie schneiden einfach die Tomate auf, drücken Ihre 5, 6, 10, 15 Körnchen, die Sie mollen oder auch mehr, auf das Zewa, verteilen sie schön.
Mit der ganzen Galertmasse.
Mit der Galerte drauf. Und dann lassen Sie die trocken. Also nicht, dass die 15 auf einen Haufen pappen. Und bitte das Papier gut beschriften mit Kugelschreiber. Wenn es ganz trocken ist, dann in Briefumschlag oder was auch immer.
Also
und
nicht kühl, in der Plastiktüte?
Ja, es kommt drauf an.
Ach so.
Kommt drauf an. wenn es so Zip-Beutel sind, so Druckverschlussbeutel, die atmen genug.
Ah, ja.
Das geht. Mhm. Wichtig ist, dass es kühl und dunkel gelagert wird. Mhm. Und dann sind die lagerfähig sehr, sehr viele Jahre. Mein ältestes, das ich letztes Jahr angebaut habe, war tatsächlich 25 Jahre alt.
Oh,
ja,
damit rechnet man ja nicht.
Nein,
man denkt, es muss im nächsten Jahr dann
auf alle Fälle ausgesetzt werden. Nein. Also 5 bis 10 Jahre überhaupt kein Problem. Da sollte eine Keimfähigkeit von mindestens 90% da
sein. Auch mit der Einfachmethode?
Auch mit der Einfachmethode. Aha. Wenn Sie die dann nächstes Jahr aussehen, dann machen Sie nur das Eck mit den 3, 4 Körnern, die Sie wollen, raus, reißen es runter, tun sie in die Erde, fertig. Das kann ich nicht mehr, weil ich ja meine Sachen Gott sei Dank in der Gärtnerei aussehen kann, weil mein Fensterbrett zwar groß ist, aber nicht mehr diese Menge an Pflanzen hergibt.
Ja, bei 500 verschiedenen Sorten bräuchte man große Fensterbretter, eine lange Südfront.
Drum kann ich in der Gärtnerei da schalten und walten. Ich baue ja auch für die Gärtnerei über 70 Sorten an. Und dann fallen meine 500 gar nicht auf. Ich mache das ganz einfach. Es gibt da viele Videos, wo mit dem Löffelchen die Körner rausgekratzt werden. Dafür, für so einen Mist, habe ich keine Zeit. Sondern ich nehme die Tomate, schneide oben den Strunk ab, quetsche die Tomate in ein Sieb.
Ja.
Und die Körner sind im Sieb und die Tomate fliegt in den Topf. Die ausgequetschte.
Und dann machen wir das, was
genau,
wir
und da kommt dann die Suppe raus. Und dann mache ich es ein Kunststoffsieb, weil ich dann mit der Hand, mit der Handfläche, mit der Faust die Kerne etwas reinige, in einem Wasser. Und dann kommt dieses Saatgut, Matsche, in ein kleines Schraubglas mit ein bisschen Wasser.
Ja.
Es gibt Informationen, man soll Salz reintun. Nein, es geht viel zu schnell. Man soll Essig reintun. Nein, es geht viel zu schnell. Außerdem geht das Saatgut kaputt. Einfach im Wasser 2 bis 3 Tage vergären lassen. Heuer war es so warm, dass es nach 2 Tagen bereits angefangen hat zu keimen.
Ui,
dann
das
ist
darf
es,
nicht passieren.
Nein, dann verlieren die schon ihr Power. Mhm. Also bitte nach 2 Tagen wieder in dieses Kunststoffsieb unter im sauberen Wasser noch einmal nachwaschen, dann ist der Glibber weg.
Ja.
Das Ganze nennt man Fermentieren. Die Industrie macht es mit Salzsäure, wir machen es in der Eigenvergärung. Durch diese Fermentation, das schimmelt dann auch einmal ein bisschen, riecht ganz gruselig, aber man soll ja nicht an jedem Glas riechen.
Und wenn es schimmelt, dann
spielt überhaupt keine Rolle. Nein, auch die Schimmelsporen sind da nicht drauf. Nein, durch diese Vergärung ist da überhaupt nichts. Es geht darum, samenbürtige Keime, das heißt Keime, die an dem Kern sind, durch diese Vergärung, durch diese Fermentierung zu zerstören.
Ja.
Und die werden dann wieder abgewaschen, ein bisschen auf einem Tuch abgetrocknet und dann auf einen Kunststoffteller geschmiert, bei mir. Kunststoffteller deswegen, weil bis zu 200 Kunststoffteller auf meinem Fensterbrett stehen. Ich habe keine 200 Porzellanteller.
Okay.
Und danach werden die runtergekratzt. Da kommt jetzt auch wieder mein Mann ins Spiel. Da sitzt er mit stundenlanger wachsender Begeisterung an seinem Tisch, kratzt die runter, tut die in Pergamentbeutel, beschriftet die mit dem Jahrgang 26 und dann werden die alphabetisch sortiert. Mhm. Weil wir so wechseln, also wir vermischen niemals das Saatgut von mehreren Jahren.
Ja, okay, damit man weiß, wann was.
Genau.
Okay.
Und jetzt, früher war es so, dass ich alle 5 Jahre angebaut habe. Durch dieses neue Archiv vom Philipp schaffen wir es in 8 Jahren. Mhm. Weil ich habe noch 5 Anbauer, die mir helfen, die über 150 Sorten übernehmen, nach meinen Vorgaben anbauen, so wie ich möchte, gleicher Abstand, großer Abstand, wenig gießen und das Saatgut so entnehmen, wie ich will, oder mir die Früchte geben.
Jetzt muss man mal dazu sagen, Sie sind ja nicht erwerbstätig mit Ihren Tomaten, sondern das machen Sie ja wirklich aus Leidenschaft an. Also Leidenschaft ist Dinge, die man tut, wo man sagt, da verdient man kein Geld damit. Es ist was viel Wichtigeres, was es mir gibt. Was gibt Ihnen das?
Für mich ist es diese unglaubliche Vielfalt, dieses Spannende zu sehen. Es ist eine neue Sorte, jetzt auch wieder vom Philipp sein Archiv. Was kommt da raus? Und man bleibt ja nicht bei denen, die man hat. Man kommt auf die Seiten von Züchtern. Jetzt Sofia Sukova aus Russland, die unglaubliche Sorten hat. Die Kozula.
Die sie auch alle haben möchten.
Ich traue mir es gar nicht zu sagen. Ich glaube, mein Mann weiß es noch nicht. Schon wieder 30 Sorten von der Sukova gekauft. es ist so.
Also nach Leidenschaft kommt Sucht, gell?
Es ist Sucht. Wer mehr als 5 Sorten hat, beginnt süchtig zu werden.
Oje, ich bin schon leicht gefährdet.
Ja.
Aber nicht nur leicht.
Und die möchte ich natürlich dann auch anbauen. Nächstes Jahr möchte ich wirklich eine Spezialabteilung haben mit östlichen Tomaten.
Mhm. Also ich mache es, also ich bin ja wirklich eine kleine Hobbygärtnerin und ich mache es eigentlich so wie mit dem Weihnachtsplatzerl. Ich habe bestimmte Sorten, die habe ich jedes Jahr und dann habe ich immer ein paar Sorten, die ich neu ausprobiere. Und heuer habe ich eine Sorte entdeckt, die ich jetzt auch schon mehrere Früchte verschenkt habe, weil ich sie so toll finde. Und also allein der Name, das klingt ja schon wie ein Gedicht, Poma Amoris Lutea
Amoris
irgendwas. Und die hat ja auch eine interessante Geschichte.
Ja, das ist eigentlich meine älteste, die ich habe. Die erscheint 1553 in einem Garten, in einem botanischen Garten in Italien. Und seitdem gibt's die. Also man sieht, die Italiener waren sehr bald dran mit Tomatenessen. Russen auch viel eher wie wir. Wir Deutschen sind nochmal wieder hinten dran. Bei uns ging es erst 1905 los. Und es wäre wahrscheinlich auch nicht passiert, wenn wir nicht diesen Gärtner und Botaniker Benari gehabt hätten. Mhm. Der kommt aus der Quedlinburger Gegend, ist ein großes Saatgut. Züchter und Hersteller gewesen. Und der hat in seinem Buch geschrieben, Mensch, ess doch das Zeug, das kann man essen. Es ist wunderbar, es ist ein tolles Fruchtgemüse, weil man wusste nicht, ist es ein Obst oder ein Gemüse.
Und manche Sorten, die sind so süß, die kann man wirklich im Vorbeigehen essen, eigentlich wie Obst, wie man Beeren pflücken würde.
Mhm. Und erst da ging das los. Und so richtig dann erst eigentlich mit den italienischen Gastarbeitern, die Tomaten mitgebracht haben, weil das Zeug, was bei uns war, konnte man ja nicht essen.
Na, ihren Begriffen, ja.
Ja, und da hat es dann langsam angefangen. Und jetzt gibt es ein Umdenken mit den Mengen, mit den Sorten.
Sie sind 66 Jahre alt, darf ich ja sagen.
Ja.
Wenn Sie zurückdenken an Ihre Kindheit, waren da Tomaten ein Alltagsessen, wie es das heute ist, oder waren Tomaten noch relativ exotisch in Ihrer Kindheit?
Also wir haben viel recherchiert, es gab in unserem Garten keine Tomaten. Definitiv nicht. Die haben wir in Italien im Urlaub gegessen. Ich wüsste nicht, dass
also Ihre Eltern hatten einen Gemüsegarten, aber einen ohne Tomaten, was
richtig.
Es halt praktisch gar nicht mehr gibt.
Erst wie ich dann selber mein erstes Grundstück hatte, ging das los mit dem Garten und das war 84. Da habe ich auch erst die vom Baumarkt gekauft, bevor ich wusste, was wir uns da antun, wenn wir nur Hybridpflanzen kaufen.
Hybridpflanzen sind welche, die zwei unterschiedliche Eltern haben, die man nicht selber weitervermehren kann.
Richtig, jetzt kommt was ganz anderes raus. Man kann Saatgut rausnehmen, aber nicht das, was man bekommen möchte. Und dann habe ich irgendwann diese Samenfesten entdeckt und das war kein Fehler, es war einfach es musste so sein.
Es hat Ihr Leben auf alle Fälle bereichert, das glaube ich, kann man sagen.
Ich wünschte mir das Wissen, das ich jetzt habe und 30 Jahre jünger.
Ja, mein Gott, würden wir das nicht in allen Bereichen wollen?
Weiß ich nicht.
Sie haben ja gerade fast verschämt geschildert, dass Sie zu Ihren 5000 bereits vorhandenen Sorten dieses Jahr nochmal 30 gekauft haben. Was spricht Sie da an, dass Sie sagen, oh, die Sorte brauche ich aber auch und die, was ist das, was bei Ihnen das auslöst, dass Sie sagen, oh, die muss ich auch haben?
Also häufig ist es die Optik tatsächlich und dann weiß man die Züchter, wie die ticken. Die Kozula weiß man, dass die immer sehr fruchtig sind. Bei der Sofia Sukova ist es einfach auch die Optik und dass das, ja.
Was die heißt Optik? Komische Formen, komische Farben?
Die Optik ist zum
Farben.
Beispiel sowas da. Gestreifte, also sowas ist gut, ne?
Ja, im Radio. Sieht, aber das ist jetzt eine
gestreifte
spitz
und spitz zulaufende, herzförmige hat die ganz viele. Und Das muss man einfach haben. Dann hat man eine Community wie meine beste Freundin Elfi aus Österreich, die über 4000 Sorten hat, die auch meine Liste hat. Ich habe ihre Liste, die dann sagt, dann kommt wieder ein Paket, die hast du noch nicht und die hast du noch nicht und die brauchst du noch. Und es wird einfach immer mehr. Sie kommt dann im Herbst zu mir, sitzt dann nächtelang in meinem Büro und packt sich dann die Tüten ab, die sie braucht. Und somit pushen wir uns immer höher. Also es ist schrecklich.
Es ist schrecklich
herrlich
schön.
Schrecklich.
Herrlich schrecklich, genau. Das trifft ziemlich genau. Und wie muss man sich das vorstellen bei Ihnen daheim? Wie lagert man denn 5000 plus x verschiedene Sorten?
Ja, wir haben einen großen Kühlschrank, einen Tiefkühlschrank, in den werden alle Sorten eingefroren. So 30 Korn pro Tüte. Damit haben wir Kleinspitzbergen aus Wassermummerle. Damit sind die schon mal für die Nachwelt komplett erhalten, denn der Verfallprozess ist gestoppt.
Okay.
Das kann man mit Tomaten machen, Paprika zum Beispiel nicht. Ansonsten habe ich so Toastbrotkisten und da stehen die der Reihe nach von A bis Z drin. Es sind viele Toastbrotkisten.
Wie viel Fläche nimmt das ein?
Es ist eine Seite vom Büro, circa 4 Meter und halt dann übereinander gestapelt in so von so einem schwäbischen Möbelhaus da, so diese Regale. Und da sind die Tüten drin und die werden dann da wieder einsortiert. Ist der heutige, der diesjährige Anbau ist wieder in Extrakisten, weil die Kunden ja vielleicht von diesem Jahr Anbau, diesen Anbau was wollen. Da muss ich nicht in alle anderen Kisten suchen. Und die werden dann nächstes Jahr ins normale Sortiment einsortiert. Und wie gesagt, wenn ein Kunde was bestellen möchte, verlangt er die Saatgutliste über E-Mail und dann hat er tagelang zu suchen, weil es sind schon gute 2000 drauf auf der Liste.
Sehr Wahnsinn.
Und dann darf er sich da was raussuchen und dann verschicken wir das Saatgut.
Und wie entscheiden Sie, welche 500 Sorten Sie jetzt zum Beispiel nächstes Jahr anbauen?
Im Moment immer noch dieses Archiv vom Philipp aufarbeiten. Also ich bin jetzt beim Jahr 2016. Nächstes Jahr ist dann 17, 18, 19 dran. Und die Sorten, die ich von meinen Sorten brauche, weil die sehr gängig sind, weil die viel nachgefragt werden.
Okay.
Und die anderen Sorten, also ich mache meine.
Jetzt natürlich die neuen, die 30 neuen müssen Sie auf alle Fälle
ja,
auch
stimmt,
anbauen.
Die sind auch noch dabei. Ja,
ja, weil da ist man ja neugierig, wie die dann wird.
Ich sage dann immer, es werden nächstes Jahr nur 350 Sorten.
Ah ja.
Aber dann fällt mir ja ein, ich habe ja nur 150 Sorten, die meine Anbauer machen. Also sind wir schon bei 500. Und dann fallen vielleicht 10% aus, also machen wir 550 und irgendwie kann ich ganz schlecht rechnen, dann bin ich doch bei 650 Sorten.
Und das Schöne ist, in Wassermummerle, im Landkreis Mungenau steht auf dem Ortsschild, im Landkreis Roth, da haben Sie einen Schaugarten, wo man tatsächlich diese Sorten auch sehen kann.
Ja, der ist öffentlich zugänglich, liegt am Radweg und kann eigentlich jeder schauen. Ich hoffe, es schaut nur jeder mit den Augen. Ja. Also bis jetzt klappt es ganz gut.
Aber Sie machen auch Führungen.
Ich mache auch Führungen, ja.
Und Sie haben netterweise gesagt, also alle, die jetzt Fragen haben zu den Tomaten, Sie würden die schriftlich beantworten, wenn Sie die Frage wohin schicken,
Frau An Kino. Meine E-Mail-Adresse Casa Tomata. Da gibt es ein Kontaktformular Casa Tomata Illini oder info@casatomata.com.
Casa Tomate ist ja für sich schon lustig. Klingt italienisch, ist es nicht, aber Illini klingt italienisch und ist es, gell?
Das ist italienisch. Mein Mann ist ein waschechter Italiener, seit 450 Jahren, 1,80 Meter groß, blond gelockte Haare und isst die Spaghetti mit Gabel und Messer.
Aber wirklich, seine Vorfahren sind nach Bayern eingewandert vor so langer Zeit?
Ja.
An sich schon wieder spannend. Frau Illini, ich muss Sie leider verabschieden. Es tut mir wirklich leid, dass die Sendung schon zu Ende ist.
Mir auch.
Ihnen ganz herzlich für den Besuch und alle, die die erste Stunde vielleicht noch nicht gehört haben, kann ich bloß sagen, es gibt wie immer den Podcast zum kostenlosen Runterladen unter br-heimat.de. Und damit sagt die Edith Schowalter bei Ihnen daheim Dankeschön fürs Zuhören. Servus, Ade und bis zum nächsten Mal.